herzlich willkommen beim Filmclub-Podcast. Heute in Duo-Besetzung. Hallo Jesse.
Hallo Gester.
Ja, wir sprechen heute über den großen Diktator, The Great Dictator von Charlie Chaplin. Jesse, wie kommt es, dass wir uns diesen Film ausgesucht haben?
Ja, es ist ein ganz besonderes Ereignis für uns, weil zum ersten Mal sind wir bei einem Festival als Podcast. Heute, wenn dieser Filmclub-Podcast, diese Folge erscheint.
Wenn ihr sie natürlich am ersten Tag hört.
Genau, dann sind wir schon da und wir werden beim Movies That Matter Festival in Den Haag sein. Das ist ein Menschenrechtsfilmfestival und unter anderem als Klassiker wird dieser Film dort auf dem Festival gezeigt. Und wir dachten uns, als Einstimmung wäre das vielleicht ganz gut, mal diesen Film auseinanderzunehmen. Und dann sehen wir weiter, was uns alles erwartet. Ich bin total gespannt.
Also offensichtlich wird auch dieser Film so ein bisschen was von Menschenrechten haben. Ja, The Great Dictator, wenn in der Beschreibung steht, directed by, written by, produced by and starring by, dann hat man entweder einen Indie-Film oder man hat einen Film von Charlie Chaplin vor sich. Weil das ist auf jeden Fall der Fall. Also er hat ja wirklich alles selber gemacht. Er hat den sogar selber finanziert.
Ja.
Also ja, all in gegangen für diesen Film. Hat sich im Nachhinein gelohnt und ich glaube, da war ja auch dann der Antrieb ein anderer als ein finanzieller zu der Zeit. Also Charlie Chaplin, The Great Dictator, erschien 1940 zu einer Zeit in Deutschland nicht so schön.
Nee, mitten Zweiter Weltkrieg. Nazi-Deutschland, ich meine, man sieht schon, wie viel man wusste, aber man sieht auch ganz eklatant, was sie alles noch nicht wussten.
Ja.
Die Vernichtungslager, der Holocaust, der Ausmaß des Holocaustes, ich glaube, der war noch niemandem in den USA derart bewusst. Und das war natürlich ein Aufruf, auch für die USA in den Krieg einzutreten damals.
Ja, Charlie Chaplin hat auch gemeint, wenn er gewusst hätte, wie der Ausmaß war in Deutschland oder noch wird, dann hätte er das vielleicht anders gemacht oder dann wäre es ihm schwerer gefallen, darüber so humorvoll zu sprechen oder das so aufzubauen.
Gleichzeitig hat er den Film angefangen zu schreiben, ich glaube 1937, so eine super lange Produktion, wie 550 Tage, also da ist auch viel passiert, ne, in der Zwischenzeit.
Ja, auf jeden Fall. Und das lässt sich natürlich auch schwer vorhersagen, das ist ja, also ja, heutzutage, es ist ganz komisch, da so diesen Vergleich zu ziehen zu heute, damals. Aber wenn man so drüber nachdenkt, wahrscheinlich war man damals in einer ähnlichen Situation in Deutschland, dass man nicht sicher war, okay, ja, was passiert da jetzt eigentlich, was kommt auf uns zu? Man, ja, ist vielleicht ähnlich heute.
Also ich glaube, in Deutschland war wahrscheinlich dann schon relativ klar, was auf einen zukommt, aber in den USA vielleicht noch nicht. Und was natürlich diesen Film, was mir jedes Mal, wenn ich mir den anschaue, einfach Gänsehaut gibt, ist, ja, wie zeitlos er dann doch ist und ja, wie viel die Menschen dann doch wussten auch. Also dass
ja, stimmt.
Ich meine, das ist ja die große Debatte eigentlich immer nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Ja, wir haben ja nichts gewusst und man hatte ja keine Ahnung und dann merkt man eigentlich, war schon sehr viel bekannt.
Ja, absolut. Möchtest du uns mal so ein bisschen eine Synopsis geben zu dem Film?
Die Synopsis ist tatsächlich sehr kurz. Wieder einmal lacht die ganze Welt. Der Diktator Adenoid Hinkel versucht, sein Reich zu vergrößern, während ein armer jüdischer Barbier versucht, der Verfolgung durch Hinkels Regime zu entgehen.
Ja, das fasst ganz gut zusammen.
Ja.
Also beide Personen, die du beschrieben hast, gespielt von Charlie Chaplin.
Ja.
Und ich finde, das ganz bezeichnet, dass er beide Rollen spielt. Zum einen ist es natürlich wichtig für den Plot irgendwie, aber zum anderen auch so ein bisschen so ein Gegenpart. Also es gibt einfach so zwei gegenläufige Persönlichkeiten, die da gezeigt werden in dem Film, die sich nie begegnen, aber die beide so ein Statement haben.
Die auch beides Clownfiguren sind und die Clownerie hat dann bei beiden irgendwie einen anderen Einfluss, ne? Also bei dem Barbier geht es darum, so das Regime anzufechten, damit zu spielen und die Absurdität irgendwie hervorzuheben. Eigentlich geht es bei beiden um die Absurdität, aber natürlich geht es bei Hinkel eher um die Absurdität, dass er diese Macht hat, dass diese Person so viel Macht über die ganze Welt hat.
Ja.
Und das wird damit eigentlich dargestellt.
Ich finde, also in der Schlussrede, die ja sehr bekannt ist, da werden wir auch noch genauer drauf eingehen, aber da beschreibt er eigentlich ganz gut diese beiden Charakterzüge. Der eine, also wir sollen weniger denken und so dieses Faktische und die ja, Maschinen und auf der anderen Seite mehr fühlen, das, was er eben sich wünscht in der Rede. Und ich finde, der Barbier ist eigentlich diese mehr fühlen Rolle. Also ja. Er absolut im Moment und irgendwie so ein bisschen, ja, er wirkt ein bisschen verwirrt manchmal. Er leidet ja auch unter Amnesie durch diesen Flugzeugabsturz. Aber er fühlt auf jeden Fall, ihm ist völlig egal, wer da gegenüber ist. Er denkt da gar nicht drüber nach. Er sieht Menschen und handelt mit denen und interagiert mit denen. Und das ist eigentlich genau das, was er sich dann noch wünscht.
Aber es zeigt natürlich auch, dass wie oberflächlich und leer der Faschismus ist und dass Gut und Böse komplett austauschbar sind. Also wirklich einfach austauschbar. Das passiert hier ja in dem Film.
Ja, stimmt, genau. Also das durch die Verwechslung dann am Ende.
Vielleicht so als Vorbereitung fürs Festival, wenn ihr das hört. Wir haben noch gar nicht entschieden, welche Filme wir ansehen. Ihr werdet die Folgen dann wahrscheinlich auch erst in ferner Zukunft hören, weil wir natürlich die Folgen veröffentlichen, sobald die Filme oder Dokumentationen, die wir sehen werden, auch in Deutschland verfügbar sind. Aber wenn ihr da Interesse habt an dem Programm oder Schwerpunkte seht, ihr könnt immer mitmachen bei uns. Ihr könnt einfach schreiben an info-filmclub bei Instagram oder an info@filmclub-podcast.de.
Genau. Und wir werden auf jeden Fall, würde ich sagen, die Filme, die da gezeigt werden, wir werden es irgendwie verlinken. Dann könnt ihr euch da auch drüber informieren und dann vielleicht auch nochmal genauer spezielle Wünsche von diesem Festival äußern. Dann können wir darauf eingehen.
Und im Vorlauf, weil das jetzt so eine spontane Folge war für uns, wir wissen erst seit letzter Woche, dass wir das machen werden, haben wir tatsächlich einfach mal die Filmclub-Mitglieder gefragt, ob sie mitwirken wollen an dieser Folge und was so ihr Take ist und ob sie irgendwie Fragen haben, die sie uns mitgeben wollen für diese Folge. Und da steigen wir doch direkt an. Pascal, ihr kennt ihn vielleicht aus der Folge zu Victoria, hat uns was geschickt. Spiel doch mal ein, Gösta.
Der große Diktator von Charlie Chaplin. Ein wirklich großartiger Film. Sein erster Tonfilm, in dem er sich satirisch mit Nazi-Deutschland und Adolf Hitler auseinandersetzt. Dieser Film richtet sich aber genauso gegen den Militarismus. Der Film ist auch heutzutage noch gut einsetzbar, weil er richtet sich gegen Autokraten, Diktatoren und setzt sich für Menschlichkeit und Frieden ein. Der große Diktator war der erste große Tonfilm von Charlie Chaplin. Was glaubt ihr, was sich dadurch für neue Möglichkeiten ergeben haben in Bezug auf den Tonfilm? Und welche Unterschiede wären da, wenn es jetzt so ein Stummfilm wäre, der mit Klaviermusik begleitet wird?
Ja, Pascal spricht hier an, dass es ja der erste Nicht-Stummfilm von Charlie Chaplin ist. Übrigens recht spät, erst nach der Einführung des Films. Also er hat ja da ein bisschen Pause gehabt.
Er hat sich lang gewehrt.
Genau, ist verständlich. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach für einen Darsteller wie Charlie Chaplin, der lebt, also er hat ja gelebt von diesem Stummfilm-Theme und ich glaube, kaum einer hat das so perfektioniert wie er. Nichts zu sagen, aber ganz viel zu übermitteln über Mimik und Gestik.
Slapstick.
Ja, und auch einfach über Kommunikation, nicht nur über die verbale Ebene. Mhm. Und genau das passiert ja auch hier im The Great Dictator, obwohl wir Sprache haben. Also wir hören verschiedene Reden, wir hören ihn als Diktator sprechen, aber immer in Form von so einem Gromolo heißt es, das ist einfach keine wirkliche Sprache, zufällig aneinandergereihte Wörter. Man kennt es auch, es gab so ein Lied von dem Künstler Adriano Celentano, der hat so ein Lied gemacht, was in Italien veröffentlicht wurde, was auf Englisch.
Was gar keinen Sinn macht, wenn man sich anhört wie Italienisch.
Und alle Italiener dachten, ah ja, das ist ein englisches Lied, aber ja, völlig Nonsens. Ja. Und also was ich damit sagen möchte ist, dass es eben absolut keinen Inhalt gibt, sondern nur die Art, wie er spricht, ist wichtig und kommuniziert schon so was auf dieser Ebene.
Bisschen enttäuschend für uns als Podcast, dass was wir sagen gar keine Rolle spielt, sondern nur wie wir es sagen.
Bei uns ist alles ganz anders. Also auf jeden Fall ist es ja auch, also er hat das so ein bisschen genutzt, dieses Mittel. Es ist wie ein Stummfilm. Nur macht er die Musik. Also wie er spricht, ist die Musik und wie er sich dazu bewegt und die Mimik ist, was ankommt beim Zuhörer. Und deswegen finde ich, hat er viel, viel genutzt von dem, was er als Stummfilmdarsteller kann in dem neuen Genre Tonfilm.
Es gibt so ein Zitat von ihm, da wehrt er sich eben darüber, Tonfilme zu machen. Das geht auch ganz stark um diese Rolle, diese markante Rolle, die er spielt als Landstreicher immer wieder. Und dass er diese Rolle nicht vertonen will, weil diese Rolle halt keine Stimme hat. Und es für ihn wichtig ist. Und was er geschafft hat hier ist, er hat es ja selber geschrieben, dass natürlich das eindeutig eine Charlie Chaplin-Rolle ist, aber es ist dann doch eine andere Figur. Die Figur kriegt noch eine andere Färbung. Deswegen schafft er sozusagen diesen Sprung. Und er spielt eigentlich einen ganzen Film, da kommen wir, denke ich, später nochmal zurück, mit Sprache. Und hier gibt es für mich kurz vor der Schlussrede eigentlich so einen besonderen Austausch. Sitzt er dann auf der Bühne mit Schulz, er muss gleich die Rede geben. Und ihm wird dann zugeflüstert, jetzt müssen Sie sprechen. Und er sagt, ich kann nicht.
Mhm.
Und dann sagt wiederum Schulz, Sie müssen, das ist unsere letzte Hoffnung. Und er sagt nur Hoffnung, Fragezeichen.
You speak. I can't. You must. It's our only hope.
Und das ist eigentlich der Moment, ab dem er dann die vierte Wand durchbricht und es auch klar wird, die Schlussrede, die berühmte Schlussrede, die er gibt, die gibt er nicht mehr in seiner Person, in der Rolle, sondern die gibt er als Charlie Chaplin. Er durchbricht die vierte Wand und hat seine Stimme gefunden, aber eigentlich benutzt er die Stimme, um Position zu beziehen. Und was natürlich passiert dadurch, dass es sein erster Tonfilm ist, er unterstreicht das eigentlich. Er gibt dem Ganzen natürlich eine viel größere Bedeutung. Er hat die ganze Zeit davor nicht gesprochen. Er hat als Charlie Chaplin nicht gesprochen. Und dann der erste Moment, wo er direkt dann spricht zum Publikum als Charlie Chaplin, ist dann eine der besten Reden des letzten Jahrhunderts wahrscheinlich. Mhm. Also das ist eine super starke Rede, die tatsächlich einen großen Einfluss wahrscheinlich für den Kriegseintritt der USA gehabt hat. Das darf man einfach nicht kleinsetzen. Aber es gibt ihm eigentlich noch eine besondere Bedeutung. Und natürlich ist die auch in einem krassen Gegensatz zu der sehr theatralischen Rede von Hinkel, ist seine doch ruhigere, direkte Schlussrede. Mhm. Erst am Ende setzt dann die Musik ein. Da kann ich dann später nochmal was zu sagen, das ist dann auch ganz interessant. Da gibt es einfach dann eine Gegenüberstellung, auch wieder so was vielleicht zwischen den verschiedenen Seiten, wie man das machen kann. Aber finde ich auch dadurch eine Verbindung zwischen den beiden Reden tatsächlich. Weil man sieht dann auch am Ende das Publikum genauso jubeln bei dieser Rede, obwohl er inhaltlich was ganz anderes sagt. Also
ja. Das ist natürlich dann auch ein bisschen das Stilmittel. Er kann dann selber mit der Direktion darstellen, aber
vielleicht auch ist es ambivalent. Also
ja.
das wird offen gelassen.
Das zeigt ja auch, wie schnell sich jemand überzeugen lässt. Auch Propaganda in beide Richtungen funktioniert.
Mhm.
Und dass die Leute einfach mitmachen, wer vorne steht und was sagt. Und die Leute machen alle mit. Was ich spannend fand, dass du gesagt hast, unsere letzte Hoffnung. Ich habe das beim Gucken gar nicht so verstanden, dass es so ein gesellschaftlicher Kontext ist, sondern ich habe an die beiden gedacht in dem Moment, weil
ja.
Die ja versteckt in ihrer Rolle waren und ja eigentlich so ein bisschen am Fliehen und da irgendwie auch mehr oder weniger reingestolpert sind, dass sie da saßen. Und ich habe so verstanden, dass ja unsere letzte Hoffnung nicht aufzufliegen ist, dass du jetzt da diese Rede hältst.
Also tatsächlich, ich glaube,
es hat so eine Doppeldeutung.
Wir reden über die lange Produktion. Ursprünglich war, glaube ich, eine andere Schlussrede geplant oder er sollte sagen, die Schlussrede noch als Friseur halten und es hat nicht funktioniert. Und dann hat er sich eigentlich dazu entschieden, sagen, die persönlich jetzt zu sprechen.
Ich weiß auch gar nicht, ob die ganze Zeit drin war, die Schlussrede, oder ob die erst so richtig dazu kam. Also da bin ich mir nicht sicher, da habe ich keine Quellen zugefunden.
Ich glaube, die war drin. Also okay. Der Film wurde mehrfach zensiert in verschiedenen Ländern und
ja. Das
ist eine ganz eigene Geschichte nochmal. Aber die war drin und es war für ihn wichtig, diesen Film so zu Ende zu bringen. Da hat einfach das nicht mehr funktioniert, das Komödiantische. Eigentlich ist der Film zu Ende mit dem Moment, wo sie auf der Bühne sind, würde ich sagen.
Mhm.
Und dann wird Charlie Chaplin angesprochen und dann ist klar, er muss jetzt reden, er kann jetzt nicht mehr sich verstecken, irgendwie hinter Grimassen ziehen, sondern jetzt ist Zeit, tatsächlich einzustehen für das, was er für richtig hält.
Das können auch, glaube ich, nur ganz wenige Filmemacher oder Satiriker, dass sie diese Komik mitbringen, aber immer mit einer Ernsthaftigkeit dahinter. Ja. Und das macht er in all seinen Filmen ja. Also Modern Times zum Beispiel ist ganz viel Kritik dahinter. Und also er hat auch einfach so eine, zeigt ganz viel auf, aber immer mit so einer Tollpatschigkeit in seiner Rolle, ohne so eine Grenze zu überschreiten, dass es sich lustig macht oder nicht mehr ernst zu nehmen ist, was er macht oder was er kritisiert.
Wollen wir zur nächsten Frage gehen?
Gerne.
Was glaubt ihr, was für einen Einfluss hatte der Film auf andere Regisseure zu seiner Zeit und was hat er ermöglicht? Gerade, dass sich Charlie Chaplin an Adolf Hitler herangetraut hat und ihn mal aus einer anderen Perspektive gezeigt hat, als nur dokumentarische Werke wie von Levi Riefenstahl.
Was Charlie Chaplin ja gemacht hat, ist, dass er während der Krieg noch am Rollen war und es mittendrin war, hat er schon angefangen, diese Satire aufzubauen und zu äußern. Ist natürlich schwerer, finde ich. Also es ist immer leichter, im Nachhinein drauf zu gucken und dann das so zu beurteilen, wenn es abgeschlossen ist und wenn man aus so einer Distanz das beurteilen kann. Und es ist schon auch mutig gewesen zu der Zeit, da diese Kritik zu äußern. Und es war ja auch nicht direkt gern gesehen, dass er das gemacht hat. Und ich glaube, es war auch vielleicht ein bisschen Teilgrund, warum er das selber finanziert hat.
Ja, auf jeden Fall.
Um unabhängig zu bleiben und nicht von Finanzierungen abhängig zu sein.
Ich meine, damals die innenpolitische Situation in den USA war keinesfalls so, dass man jetzt erwarten konnte, dass die USA in den Krieg eintreten. Die große Depression. Es gab eine America-First-Politik, was natürlich jetzt Parallelen aufweist auf andere Zeiten. Es war eine Politik, die ganz klar eine Nicht-Einmischung oder Isolation der USA befürwortet hat. Und dieser Film hat dann eigentlich tatsächlich dann auch viel zu viele diplomatische Beziehungen, gerade mit südamerikanischen Ländern gestört. Der Film wurde dann eigentlich auch ein politisches Symbol. Also ich habe Nachrichten gelesen, dass in Argentinien haben dann Filmfans Fähren genommen nach Uruguay, um dort das Verbot, den Film trotz des Verbots zu sehen. Und das hat also, ja, die diplomatischen Bemühungen der USA mit vielen Ländern in Südamerika beeinflusst, weil die dachten, dass der Film ihre Beziehung zu Deutschland und Italien belasten könnte. Was natürlich auch viel sagt, ne? Das ist der Steve Blicken, dass die sagten, um Gottes Willen, was für einen politischen Einfluss könnte dieser Film haben. Wir wollen lieber weiter unsere Wirtschaftsbeziehungen mit diesen Ländern pflegen, anstatt da jetzt irgendwas noch Kritisches zu äußern.
Ja.
Das ist ziemlich beschämt, wenn man da so drüber spricht. Man kann auch natürlich sagen, filmische, da gibt es wahnsinnig viele Zitate. Der Film wurde wahnsinnig oft zitiert. Ich möchte jetzt gar nicht alle auflisten. Ich glaube, in der Zeit kann man sagen, eindeutig dann Sein oder Nichtsein von Ernst Lubitsch und ein bisschen später Dr. Strangelove von Kubrick. Chaplin selbst hat mal gesagt, the deeper the truth in a creative work, the longer it will live. Und das stimmt eigentlich. Also natürlich hat der Film weiterhin einen großen Einfluss, aber er steht auch für sich selber weiterhin. Also er ist zeitlos tatsächlich, würde ich sagen. Und ja, das macht ihn besonders stark. Aber er wurde damals als wirklich gefährlich wahrgenommen, subversiv und wurde oft verboten in vielen Ländern.
Ja, ich würde auch sagen, er hat nicht, also vielleicht Filmemacher, weiß ich nicht, also erst später dann, aber zu der Zeit auf jeden Fall mediengesellschaftlich wahnsinnigen Einfluss gehabt, dass einfach dieses Verständnis von, was passiert übersee in Europa gerade, auch in den USA einfach nochmal ganz anders
debattiert wurde.
Und sowas kann halt einen Film auslösen und muss es auch. Und deswegen wird er ja auch zensiert in Ländern, auch in Spanien wurde er ja verboten, in Deutschland natürlich. Und auch Hitler hat, glaube ich, an alle seine Verbündeten gesagt, er muss da auch verboten sein. Weil ja einfach dann Einfluss passiert auch, oder wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt.
Ich meine, damals hat natürlich auch Film noch eine andere Rolle. Ich meine, deswegen haben die Nazis auch als Propagandainstrument genutzt. Wenn man Nachrichten sehen wollte, dann ist man ins Kino gegangen.
Ja.
Und da hat man sich dann so, die Reels hieß es dann, hat man sich angeschaut und dann hat man sich vielleicht danach noch einen Film angeschaut, ein Picture. Also das hatte eine ganz andere Rolle des Kino gesellschaftlich. Die Leute hatten keine Fernseher zu Hause.
Ja, generell konnte man sich ja nicht so einfach informieren wie wir heute. Und dann ist es natürlich ein ganz anderer Anstoß, ins Kino zu gehen und sowas zu sehen, mit der Rede aus dem Kino rauszukommen und dann darüber nachzudenken. Sollen wir uns mal anhören, was der Carsten zu sagen hat?
Ja.
Vielen Dank für euren spannenden Podcast zum großen Diktator, ein echter Klassiker der Filmgeschichte. Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, an der ihr euch vielleicht abarbeiten könntet. Die liegt eigentlich, finde ich, sogar fast auf der Hand. Wenn man sich die Kritik, sozusagen filmische Kritik, in Humorform an autokratischen Herrschern anschaut, wofür dieser Film ja ein eindrucksvoller Beleg ist, dass das gemacht wird jedenfalls und dass es wahrscheinlich jedenfalls seinerzeit auch funktioniert hat, dieses in die Lächerlichkeit ziehen der Obrigkeit, vor allem der autokratischen Obrigkeit, wäre meine Frage, funktioniert das heute eigentlich immer noch? Ich bin nämlich nicht so sicher, also weiß ich nicht. Ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel, ganz aktuell Donald Trump, der ist ja ganz hart auf dem Weg in Richtung Autokratie da in den USA und der wird eigentlich seit Jahren permanent persifliert. Also ich sag nur Saturday Night Live, ich glaube Alec Baldwin hat das immer ganz hervorragend gemacht. Da wird er mit all seinen Spleens und all seinen auch Äußerlichkeiten, die, ich sag mal, zu lange Krawatte und all das, eben was Charlie Chaplin ja auch so perfekt alles aufgreift von Hitler. Das wird versucht, auch bei Donald Trump einfach ins Lächerliche zu ziehen und trotzdem wurde der gewählt. Hat das also nicht funktioniert? Funktioniert Humor als Kritikmittel, als Stilmittel in dieser Zeit nicht mehr, wo es so viele verschiedene Kanäle gibt, die um Aufmerksamkeit irgendwie ringen? Geht das heute unter? Ich weiß selber nicht so richtig, wie ich mit diesem Gedanken umgehen soll. Aber vielleicht habt ihr eine gute Antwort darauf. Vielen Dank für euren Podcast. Schöne Diskussion euch und alles Gute. Bye, bye.
Ja, danke erstmal, lieber Carsten, für die Glückwünsche oder die Spaßwünsche. Ich finde, also du hast auf jeden Fall was angesprochen, dass es vielleicht eben zu viele Kanäle gibt. Also was du ja sagst, ist, dass vielleicht dieser Effekt nicht mehr so extrem ist oder ja, dass es einfach weniger Einfluss hat. Und man merkt ja, und es ist ja auch bewiesen, dass es andersrum einfach auch sehr stark ist, dass in den Wahlen bei den USA die Leute auch einfach sehr stark über Social Media beeinflusst werden. Und da über Algorithmen natürlich eigentlich genau das Gleiche passiert, nur halt in die falsche Richtung. Also es ist ja immer Propaganda, ob es gut ist oder schlecht, aber es geht irgendwie, der Mechanismus ist ja der gleiche. Und ja, es ist, glaube ich, einfach schwieriger, dann Konsens zu haben. Es ist viel diffuser heutzutage.
Also ich glaube, ein wichtiges Element ist Faschismus oder dieser Trumpismus. Der sieht anders aus. Und ich glaube, natürlich dieser Nazi-Faschismus mit den Uniformen, der ist sehr haptisch, sehr visuell. Und gleichzeitig ist ja auch Charlie Chaplin ein Darsteller, der sehr über Bewegung, Tanz, Mimik funktioniert. Also das ist natürlich echt ein perfektes Match an Gegensätzlichkeiten. Und das kann was Neues erzeugen. Ich finde, es tut es auch. Und ich glaube, dieser Trumpismus, der funktioniert anders. Ich würde sagen, es gibt tatsächlich ja auch, fallen mir Komiker ein, die gegen autoritäre Regime Witze machen und die Herausforderung, da fällt mir ein, so ein ägyptischer Comedian, Bassem Youssef, da gibt es auch einen tollen Film, Tickling Giants heißt der. Lustigerweise habe ich den zum ersten Mal gesehen beim Movies That Matter Festival, wo wir jetzt hinfahren. Und der hat in Ägypten in der Revolution 2011 hat er so die Militärdiktatur so ein bisschen herausgefordert und die Militärs und das funktioniert dann wieder ganz gut. Ich würde aber auch sagen, vielleicht ist auch der Humor nicht gut genug oder sind die Comedians nicht gut genug, weil das muss man sich ja schon mal überlegen, ne? Was für ein Risiko der hier gegangen ist, wie mutig der war. Jetzt vielleicht haben welche von euch Schnipsel gesehen von den Oscars. Das war komplett unpolitisch. Da war keiner mutig, irgendein krasses Statement zu machen und irgendwas zu machen. Und man muss ja mal sagen, ne, Charlie Chaplin, der später, der ist mehr oder weniger emigriert aus den USA, weil er nicht mehr gewünscht war in der McCarthy-Ära, weil er als Kommunist abgestempelt wurde. Der ist ein riesiges persönliches, finanzielles Risiko gegangen. Der ist selber mutig gewesen. Und diesen Mut, den vermisse ich oft. das eine. Und ich finde, dass viele von den, ja, das nicht gut genug ist, weil es sehr performativ ist. Es geht so an die Oberflächlichkeit. Gerade diese Saturday Night SNL-Sketche, diese SNL-Sketche, die sind ja sehr darauf, auf die Art und Weise, wie Trump ist. Ne? Da darf man aber nicht vergessen, der ist ja auch eine Fernsehpersönlichkeit, der hat es eigentlich perfekt adaptiert und der übernimmt ja auch viele Sachen, wie sich Leute über ihn lustig machen. Also deswegen ist er da vielleicht nicht so angreifbar. Aber ich würde sagen, es gibt Elemente von einem Trumpismus, die gehen noch viel tiefer als Trump. Also zum Beispiel so ein christlicher Fundamentalismus, dass Trump irgendwie meint, er wäre der Auserwählte, ja. Und deswegen finde ich, nicht tief genug geht das sagen an den Kern des Problems. Und da kann man zum Vergleich, wie wahnsinnig progressiv dieser Film von Charlie Chaplin war, ne? Da geht ja in der Schlussrede auch ein auf die Rassengesetze, auf die Jim Crow-Gesetze. Und die wurden in den USA 1965 verabschiedet. Also 25 Jahre, also nicht verabschiedet, sondern der Civil Rights Act, der wurde 1965 verabschiedet und der dann die Rassentrennung abgeschafft hat. Das heißt, 25 Jahre nach dieser Rede, in der er auch schon darauf eingeht, gab es dann erste politische Veränderungen. Das ist unheimlich progressiv. Und mir fällt jetzt gerade nichts Vergleichbares ein in den USA.
Also bei Charlie Chaplin haben wir eben auch schon darüber gesprochen, das ist ja nicht nur Satire, sondern eben, das geht tiefer. Und er hat immer auch eine Ebene, die über die Satire hinausgeht und eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringt. Und vielleicht braucht es auch mehr als Satire, entweder eben diese Ernsthaftigkeit oder in die andere Richtung. In Deutschland gab es ja auch mehrfach diese Diskussion, was darf Satire? Da hatten wir ja diesen einen Fall mit dem Mittelfingerskandal mit Jan Böhmermann und Varoufakis, wo es ja auch über Satire hinausging und man dann die Diskussion hatte, was ist erlaubt oder wie weit kann man gehen. Das hat ja auch wahnsinnig viel Wind gemacht, ob das jetzt die richtige Aktion war oder nicht, aber es hat ja wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erregt. Ich glaube, dass es eben wichtig ist, ja, diese Aufmerksamkeit irgendwie hinzubekommen, satirisch auch, und dann aber mit dem Finger irgendwo drauf zu zeigen, was man bemängelt.
Ja.
Und das hat der große The Great Dictator einfach perfektioniert.
Ist natürlich auch so, dass die Realität auch wahnsinnig absurd ist, was, und es sich super schnell entwickelt, was auch wahnsinnig schwierig macht, da eine Antwort zu finden. Ich meine, hier 3 Jahre Produktionsprozess, wenn ich mir überlege, 3 Tage Trump, also sind schon super anstrengend. Und viele von diesen Dodge-Websites, die man so sieht, da denkt man, das könnte jetzt auch vom Peng-Kollektiv sein, irgendwie eine Troll-Website oder so, und dann ist das echt. Also man kommt da gar nicht mehr dahinterher. Ich glaube deswegen, es braucht wahrscheinlich eine komplett andere Form von Humor. Ich dachte so ein bisschen, bei der letzten Trump-Präsidentschaft, da fand ich, das gab so eine Comedian, die hieß Sarah Cooper, glaube ich. Die hat dann so Lip-Sync, das ist eine schwarze Frau, und die hat dann so Trump-Lip-Sync gemacht. Und das fand ich irgendwie ein krasser Gegensatz. Da dachte ich mir, jetzt wahrscheinlich Trans-Trump oder so, könnte wahrscheinlich da auch nochmal einen Gegensatz schaffen, also indem man versucht, das zu überhöhen oder das komplett auseinanderzunehmen. Aber das ist dann wieder nur performativ. Also ich glaube, es geht wieder nicht tief genug an die eigentlichen Themen. Und
das Problem ist ja auch, dass wir heutzutage gerade politisch oft mit eher rechtsorientierten Politikern handeln, dass es da selten um Inhalte geht. Mhm. Und du ja nur glaubhaft ist, wenn es um Inhalte geht, weil wenn du nur die Person karikatierst und immer auf die äußeren Themen gehst, dann bist du auch selbst nicht mehr glaubhaft irgendwie. Also, weil dann geht es ja auch in die andere Richtung. Dann bist du genauso angreifbar, dass du ja immer auf bestimmte Charakterzüge drauf gehst und das gar nicht in den Inhalt.
Auch ein großes Problem, glaube ich, für die Demokraten gerade in den USA. Die haben ja nach der ersten Amtsperiode auch viele von den Politiken übernommen oder nicht fundamental verändert. Und jetzt, wo es sagen, so ein Double Down gibt, ne, für was stehen sie? Was ist die positive Nachricht? Und was ist sozusagen die, wenn jetzt heute so ein Film entstehen würde, was wäre die Schlussrede? Weil für was setzen sie sich in der Schlussrede ein? Und das ist genauso ein bisschen das Problem, was ich da sehe, wenn es um Trump geht. Sich auf Klimaschutz scheißen, haben alle getan. Ne? Mhm. Oder wenn es um internationale Organisationen geht, ja, die internationale Rechtsordnung, da natürlich geht Trump noch mal einen Schritt weiter, ist ein Schritt radikaler, aber auch demokratische Administrationen haben ja die Autorität von dem Internationalen Strafgerichtshof untergraben. Also da gab es ganz viele, die da aktiv dazu beigewirkt haben, und es fehlt jetzt eigentlich an dieser progressiven Message, die sozusagen am Ende von so einem Sketch stehen würde, an der Alternative.
Ja.
Tut mir leid, dass wir jetzt irgendwie nicht was...
Wir konnten keine klare Antwort liefern.
Ja, wir konnten jetzt auch nicht den einen Comedian sagen oder den einen Film, den du sehen musst, der die Welt retten wird.
Ja.
Das gibt's leider nicht, fürchte ich. Aber vielleicht kommt's noch.
Ja, also jetzt ist der Moment, jetzt müsst du Schuld sagen, jetzt musst du reden.
Nein, now it's time to speak, genau. Ja. Und das gilt für ganz viele. Also ich bin wirklich, also ich habe früher gerne viele von diesen Late-Night-Formaten geguckt in den USA, und ich finde viele, also denen fällt einfach nichts ein mehr. Und ich verstehe es auch, es ist auch super schwierig, aber denen fällt nichts mehr ein.
Ja.
Wollen wir zur nächsten Frage kommen von Pascal?
Ja, sehr gerne.
Ein im Film immer präsentes Requisit ist der große Globus. Warum glaubt ihr, ist er ein so wichtiger Bestandteil des Films, und warum war er für Adolf Hitler so wichtig?
Der Globus ist eine wunderschöne Szene in dem Film, bei dem wir Charlie Chaplin sehen, wie er nimmt den Globus raus, und es ist ein Ball und er spielt mit dem. Und ich finde, also davor auch mit Garbage, das ist so eine Szene, da redet Garbage so auf ihn ein und sagt ihm im Grunde, greif nach den Sternen, greif höher als das, was du jetzt gerade möchtest. Und dann sagt Hinkle, dann...
Hier, Napoli, glaube ich, heißt er. Napoloni. Napoloni sagt immer Hinki.
Hinki. Adenoid. Also dann sagt Adenoid Hinki, Er hat Angst vor sich selbst, und dass das ihm auch selber irgendwie Angst macht, was er da gerade hört. Und dann nimmt er diesen Ball, und ich habe so einen Artikel gelesen, dass es im Grunde wie so ein Vater ist, der seinem Kind eine Gute-Nacht-Geschichte oder eine Geschichte erzählt von der Welt, in der er dann die Welt regiert. Und dann bekommt er Angst, und was machen Kinder, wenn sie Angst bekommen?
Die klettern den Vorhang hoch.
Auch. Na, sie spielen mit ihren Spielsachen und gehen aus dieser Situation raus. Und das macht er auch. Er nimmt diesen Ball und spielt damit, und er spielt mit der Welt. Und genau das ist ja auch irgendwie, was er sich dann wünscht von seiner Macht dann irgendwo, bis die Welt platzt und er dann irgendwie wieder wie das kleine Kind weint, weil jetzt ist es kaputt gegangen, sein Spielzeug.
Mhm.
Fand ich ein spannendes Bild, was da aufgebaut wurde.
Ja, tatsächlich finde ich das sehr passend. Diesen Globus gab es tatsächlich. Also den Chaplin hat ein Bild gesehen. Es gab sicher viele Propagandabilder aus dem Büro von Hinki. Und da stand dieser Globus. Und ich habe ein Bild, ich werde versuchen, das in den Shownotes zu verlinken. Da sind dann die Russen, haben endlich Berlin eingenommen. Das ganze Gebäude ist zerstört. Aber dieser Globus steht da immer noch. Also, und dieser Globus, den gibt es wirklich, und es gab schon früher Szenen von Chaplin, in denen er so einen Tanz mit dem Globus, also diese Idee, die hat ihn schon länger bewegt, und er hat es dann da eigentlich perfektioniert. Und ich finde, die steht halt einfach für diese Allmachtsfantasien, weil es ist ja genau der Moment, an dem ihm klar wird, wow, ich könnte die ganze Welt haben. Und dann guckt er eben diese Welt an, und dann spielt er mit dieser Welt und lässt sie also tatsächlich einfach so auf seinem Hintern. Jongliert er sie mit seinem Hintern, ja. Also es ist er steht eigentlich für diese Absurdität und diesen Größenwahnsinn, für die Vernichtung der Juden, für all das, was er sich dann vornimmt, ja.
Ja.
Und ja, das ist natürlich besonders hart, wenn man dann das sieht im Kontrast zu dem, was er da macht. Aber ich finde, das hat in diesem Tanz, es zeigt eigentlich halt, manchmal, wenn dann so, jetzt heute auch, ne, ich meine, Trump sagt ja, Grönland und Kanada am besten auch, oder Putin möchte die Ukraine mit Teil von der Ukraine, und natürlich macht das Angst, ne, dass diese Männer mit ihren Allmachtsfantasien und ihren Möglichkeiten gewaltvoll sich Dinge auf dieser Welt nehmen können und glauben, sie wären was Größeres als vielleicht andere einzelne Menschen. Aber dass halt diese diese ganze Ideologie, der dahinter steckt, so lächerlich und absurd zu machen, das ist die Stärke in dem. Da steckt dann auch was. Ich gucke mir das an und ich tief im Inneren weiß ich, das ist ein Blödsinn. Obwohl natürlich, also wenn die das damals gesehen haben, das gleichzeitig eine komplette Realität ist.
Absolut, ja. Und es ist, ich glaube, wo die Gemeinsamkeit ja auch liegt, ist, dass es die Idee eines einzelnen Menschen ist, jetzt andere Teile der Welt für sich zu beanspruchen. Ja. Und genau das sehen wir bei Trump, sehen wir bei Putin. Und es sollte einfach nie ein Mensch so viel Einfluss besitzen, um diese Entscheidung zu treffen. Ich mache das jetzt. Ich sehe auch bei Grabage, sehe ich auch J.D. Vance, wie er Trump da so ein bisschen pusht und sagt, hey, komm, geh doch weiter.
Aber hast du Danke gesagt, Göster?
Ja, sorry, ja, gerade nicht. Nächstes Mal, ja. Und dazu läuft dann die Oper von Wagner, Lohengrin. Chaplin hört wohl auch gerne Wagner. Ist eine von ein paar angeblichen Gemeinsamkeiten der beiden.
Ja, es gibt viele Parallelen. Ja. Der Bart ist eine ganz offensichtliche.
Ja, das stimmt.
Chaplin hat immer einen Landstreicher gespielt. Hitler war eigentlich ein Landstreicher.
Ja, auch selber kam ja Chaplin auch erstmal aus nicht so besten
Verhältnissen. Das haben die auch gemeinsam. Ich glaube, beide sind mehr oder weniger, kommen aus Familien, die sehr von den Folgen der Industrialisierung geprägt sind.
Ja, also The Great Dictator auch ein bisschen, vielleicht die Geschichte von Adolf Hitler und Charlie Chaplin, wie sie parallel ja leben, in der gleichen Zeit,
sind auch
gleich
geboren,
aufgewachsen
in der,
sind.
In der gleichen Woche, im gleichen Jahr.
Ja, und also es hätte für beide ganz anders kommen können. Beide haben sich so entschieden, wie es gekommen ist. Der eine hat Millionen sehr unglücklich gemacht und der andere viele zum Lachen gebracht.
Aber mit ähnlichen Mitteln auch, ne? Also ich meine, auch hier wieder, das ist ein Thema, wo sie sich spiegeln, ist das die Bedeutung von Sprache, von Film, von Propaganda vielleicht auch, ne? Aber von Bildern, was die Macht von Bildern ist. Also da gibt es, denke ich, große Parallelen.
Ja.
Was für Szenen, neben der Globus-Szenen, werden denn für dich Szenen, die den Film ausmachen?
Die den Film ausmachen? Ich fand eine schöne Szene war die Szene mit den Kuchen, wo sie die Münze und einerseits dieser Wille, wir müssen ja jetzt was machen und einer muss sich opfern für alle anderen. Und gleichzeitig aber natürlich diese Angst vor dem Tod und dem, was kommt.
Da steckt so ein Humanismus da drin, gell?
Absolut. Und es ist.
Sie wollen alle leben.
Ja, es ist aber auch diese Gruppe von, also es ist ja irgendwie so eine kleine verschworene Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat und sagt, wir müssen da was unternehmen gegen Hinky. Und die dann sagen, okay, wir machen das jetzt, wir üben jetzt da diesen Attentat aus und einer wird's. Aber einfach wie menschlich dann alle sind in der Situation und das nicht wollen und ja, leben wollen. Ja, und das fand ich irgendwie humoristisch, aber auch humanistisch irgendwie eine schöne Szene.
Ich fand die Eröffnung im Ersten Weltkrieg, die Kampfszenen, da waren so viele schöne Momente dabei. Auch weil natürlich das damals ja nochmal eine ganz andere Wirkung gehabt haben, das so humoristisch aufzuarbeiten, weil der Film ganz vielen Menschen gezeigt wurde, die eben in diesen Grabenkämpfen waren. Und die Kriegsmüdigkeit von vielen, die hing natürlich auch damit zusammen, mit dem Ersten Weltkrieg, ne? Jetzt schon wieder, ja. Das war natürlich eine ganz, ganz andere Voraussetzung. Und da gibt's aber so viel, da ist es so ein Slapstick-Humor, der so entwaffnend ist in dem Moment, wenn dann der Nebel einsetzt und dann plötzlich mitten zwischen den gegnerischen Truppen ist und dann so, oh Verzeihung, noch schnell wegrennen. Aber auch so Entenwertschild eigentlich eher, so ganz schnell, also wirklich nicht besonders geschickt.
Ja.
Oder dann natürlich die ganze Szene im Flugzeug, ja.
Herrlich.
Und er redet über seine permanente Magenverstimmung. Man kann sich eigentlich nur vorstellen, was das bedeutet.
Ja, ne, aber wunderschön, diese Szene im Flugzeug. Auch ab dem Moment eigentlich, ab dem dann der Motor aus, also das Gas alle ist und dann plötzlich aber auch so eine Ruhe einkehrt bei dem Schulz und er dann fragt, möchtest du rauchen?
Und dann fällt alles runter.
Ja, alles fällt runter. Charlie Chaplin hat ja keine Hand frei, weil er möchte sein Leben retten und sich festhalten. Gleichzeitig hat der da oben aber schon mit dem Leben abgeschlossen und fängt an zu rauchen. Ja. Eine total absurde Situation. Und
gleichzeitig, ich werde sie für das Thomanische Kreuz erster Klasse empfehlen, was natürlich sich auch nochmal so lustig macht über diese ganzen Abzeichen und diese blöden Orden, die man da bekommt im Militär.
Und dann auch, dass man eben in so einer Situation anfängt, über sowas nachzudenken. Das ist so falsch, einfach. Ja,
und natürlich, er denkt nach über seine, und in den Garten seiner Frau, über zu Hause, und man fragt sich, was machst
Frühling.
Du hier eigentlich?
Was haben wir für einen Monat? Es ist April, es ist Frühling. Ja. So schön.
Ja, und was machst du eigentlich im Krieg? Warum kämpfst du?
Ja. Also in diesen kleinen Dialogen steckt so viel. Und von dem her Respekt an Charlie Chaplin, der ja eben auch da die Dialoge mitgemacht hat, Drehbuch, direkt so da so starke Dialoge und auf den Punkt getroffene Dialoge hinzubekommen, weil es ja auch, also er hatte bestimmt Hilfe, aber er ist ja aus einer ganz anderen Richtung gekommen. Er hat das ja gar nicht gekonnt davor.
Ja, er hat auch lange gebraucht, das zu schreiben, aber...
Ja, aber er hat auch, also ich muss mal, wie viel Filme der Mann gemacht hat, das ist ja auch... Also, wie viel waren es? 60?
Ich weiß es nicht.
Also, es ist auf jeden Fall, er muss jedes Jahr mehrere Filme gemacht haben.
Ich meine, damals waren das auch viele so Studioproduktionen. Ne?
Ja.
Das heißt, die waren dann wirklich, dann ging eins nach dem anderen.
Ja.
Also, das war eine andere Art und Weise zu produzieren oft.
Aber The Great Dictator hatte, glaube ich, so ein anderthalb Jahre Film. Also, ich glaube, 400, 500 Filmtage hatten die.
Ja, 550, glaube ich.
Okay, ja, also, das ist ja auch... Du drehst ja dann ewig lang und wenn ich jetzt dran denke, wie lange man allein für so ein kleines Popeltheaterstück hier irgendwelche Anträge schreiben muss.
Ja, oder überlegt, ne, allein was man jetzt einen Tag mal filmt, das auszuwerten, zu sichten und stellt euch das mal vor mit 550 Tagen.
Ah, Gott. Und das analog.
Da gibt es auch, also ich habe mich da nicht so reingearbeitet, aber tatsächlich, es gibt da auch Stimmen, die da sagen, dass während dieser Produktion er selbst auch wie ein kleiner Diktator war. Also das muss keine einfache Produktion, ein riesiges Unterfangen sein. Das darf nicht kleinreden.
Das stimmt.
Aber da auch die Details, die sind mir dieses Mal besonders aufgefallen. Man kann im Internet Archive, kann man den Film gucken. Und ich habe den diesmal auf Deutsch gesehen, nochmal als Vorbereitung. Und da kann man eine kolorierte Version sehen. Und deswegen hat das einfach noch neue Anreize geschafft. Also ich würde nicht mal sagen, dass es perfekt ist.
Nicht mal sagen, dass es besonders gut ist. Also es ist ein bisschen bunt und sieht ein bisschen gemalt aus. Aber es gibt irgendwie nochmal einen anderen Eindruck.
Es gibt einfach nochmal einen anderen Fokus, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man einen Film öfter gesehen hat und dann tendiert man, ach, jetzt kommt das und das und dann sieht man gar nicht mehr viel.
Ja.
Und dadurch, dass das nochmal wie anders ist, regt das nochmal die Augen an. Mir sind mehr Sachen aufgefallen.
Ja, gerade als Hinkel und Garbage so träumen, dass es nur noch blonde und blauäugige Menschen gibt, ist ja so ein Moment, wo man vielleicht bei Farbe nochmal mehr merkt.
Die sind beide nicht blond und blauäugig.
Die sind beide überhaupt nicht blond und blauäugig.
Ja, das also, kommt komplett rüber.
Ja.
Und ein weiteres Ding ist das Set-Design, wie die Details. Also im Ghetto, viele von den Schildern sind auf Esperanto oder auf Englisch. Also wirklich geguckt, irgendwie internationale, universelle Sprachen.
Mhm.
Und die sind im Ghetto, in dem jüdischen Ghetto. Alle sind Juden. Und was schreiben die Stormtrooper? Die schreiben überall Jude ran.
Ja.
Es ist komplett sinnlos. Also es ist wirklich, das ist, ja, und das sieht man so schön in den ganzen, das ist so durchdacht, ne, wie blöd das alles auch ist.
Ja.
Und das finde ich, das kommt so schön rüber. Und es kommt auch so klar rüber, einfach, dass denen einfach die Bürgerrechte entzogen wird. Und durch dieses Set-Design, also wir wissen ja schon, wir kennen ja schon den Kontext, aber stell dir mal vor, du kennst das Ausmaß des Kontexts nicht, dann wird durch das Set-Design auch dir total deutlich, dass wenn da von denen ein paar schon wieder anfangen, irgendwelche Button zu verkaufen, sich zu arrangieren, weil sie meinen, es wird alles besser, dass das natürlich Blödsinn ist.
Ja.
Und das sieht man einfach, ohne dass es gesagt wird. Schon einfach sehr, sehr gut.
Hi, ich bin Laurens Perol, Filmemacher und hatte die Ehre, mit meinem Film Üben, 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 O Öwe beim Filmclub-Podcast zu Gast zu sein. Mittlerweile ist der Film auch auf DVD erhältlich. Wer ihn also noch nicht gesehen hat, jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihn zu kaufen. Hört gerne nochmal in die Folge rein, wen es interessiert, und teilt gerne, kommentiert und gebt ihn weiter an Freunde und Freundinnen, damit auch neue Menschen den Podcast entdecken können. Und jetzt geht's zurück zur weiteren Besprechung vom All-Time-Classic The Great Dictator.
Die Musik in dem Film fand ich auch sehr beeindruckend. Also, ja, es gibt ja so ein Main-Theme, was sich durch den Film durchzieht. Und ich finde, das hat so ein bisschen eben diese weichen Momente und diese harten, barsch-ähnlichen. Und das ist für mich einfach der Zwiespalt zwischen Gut und Böse, so ein bisschen dieses Gegenspiel.
Du meinst Lohengrin von Wagner, oder?
Nee, ich muss mal nochmal den.
Also der Soundtrack ist von Meredith Wilson. Was ich weiß, es gibt diese Szene mit dem ungarischen Tanz Nummer 5 von Brahms im Shop. Und das geht so langsam und dann immer schneller. Mhm. Also finde ich eine sehr schöne Szene. Tatsächlich muss ich sagen, ich dachte, das wäre eine Szene, die hätte man sich sparen können. Also ich finde die sehr schön, aber die hätte auch in einem anderen Film kommen können. Mhm. Aber ich finde sie trotzdem sehr schön. Und diese Szene wurde tatsächlich gedreht mit Schallplatte, bevor Wilson am Set war. Und dann, was er gemacht hat, war, dass er muss die Szene dann nochmal mit dem Orchester neu aufnehmen, damit das besser passt. Und der hat dann später geschrieben, durch dummes Glück war es uns gelungen, jede Bewegung einzufangen. Und das war der erste und einzige Take der Szene, der im fertigen Film verwendet wurde. Was nicht wahnsinnig schwierig ist, dass es ganz genau passt.
Ja.
Und die haben es tatsächlich beim ersten Mal hinbekommen und dann haben sie gesagt, okay, nie wieder.
Das schaffen wir nicht nochmal.
Ja, jetzt, krass. Das kann nicht besser werden.
Krass.
Ja. Was nämlich beeindruckend ist bei Lohengrin von Wagner, dass die Musik zweimal verwendet wird.
Bei dem Ballon?
Genau, ja. Und in der Schlussszene, bei der Schlussrede.
Ah, okay, da kommt die auch nochmal, das ist mir nicht aufgefallen.
Da gibt es also ganz am Ende von der Rede, im Prinzip hört es auch auf, das fällt dann aus beim Ballon und dann geht es eigentlich weiter. Es wird dann so ein Zusammenhang zwischen der Ballonszene und der Schlussrede hergestellt. Und es geht so ein bisschen in diesen Moment, wo dann Hannah so als Symbol des Widerstands und so, dass die steht dann auf dem Feld und die guckt dann so in die Ferne.
Ja.
Und da geht es dann, wird es besonders stark.
Ah, okay.
Ja,
stark, ja. Das
gibt viele, die da darüber geschrieben haben, ne? Was heißt das jetzt eigentlich, ne? Vielleicht sind die beiden Szenen gar nicht so weit auseinander, wie man denkt. Also
ja.
Vielleicht steckt in dieser Schlussrede genauso eine Form von Populismus und eine Gefahr auch. Also das zeichnet das so ein bisschen. Ja, Wagner finde ich auch, das passt sowohl zu Chaplin als auch zu Hitler, weil Wagner so pompös, ne, das ist auf der einen Seite in Musik und auch mit seinem Antisemitismus, die man eng mit dem Faschismus verbindet, aber gleichzeitig auch dieses Gefühlige natürlich mit Massenkultur und mit Hollywood.
Ja.
Und dass diese Riesen.
Gerade bei Stummfilmen.
Und dass man sozusagen so eine Kunstform hat, die wie bei beiden gut reinpasst und auch zu beiden passt, zu Chaplin und zu Hitler.
Ja.
Das lässt ja irgendwie so eine Ambivalenz zu, ne?
Voll.
Ich habe da auch gelesen, Slavoj Žižek, das ist so ein Philosoph, der hat gesagt, Faschismus ist Brutalität gemischt mit Sentimentalität.
Ja, on point. Ich finde es spannend, diesen Bezug, diesen Bogen nochmal zu machen von der Schlussrede dann zu dieser Ballonszene. Ich habe beim Gucken hatte ich auch so ein bisschen, also einerseits, was er sagt, ist wieder eigentlich sehr positiv. Es ist ja eine Message, die einen tief trifft irgendwie. Aber ich finde auch, ich finde es auch irgendwie komisch, dass es dann ein Mann, der als Diktator verkleidet ist, vorträgt und ja auch trotzdem irgendwie gegen Ende dann auf jeden Fall in so einem Ton, Form, die ja auch wieder in die gleiche Richtung geht.
Genau, hier Unite.
Genau,
und dann,
Soldiers.
Ja, genau.
Let's fight. Und das geht auf jeden Fall auch wieder in so eine Propaganda-Richtung. Und deswegen finde ich es auch irgendwie komisch, wenn man sich den Film, ich glaube beim ersten Mal habe ich da auch schon auf jeden Fall irgendwie ein bisschen feuchte Augen gehabt oder es trifft einen auf jeden Fall tief.
Es gab mal eine Zeit, ich weiß nicht wann das war, aber da ging so eine Version rum mit Filmmusik Hans Zimmer nochmal richtig stark drunter. Es gibt noch mehrere Versionen bei YouTube und das ist dann wirklich sehr hart.
Ja, und das ist aber auch, dadurch, dass es so aufgebaut wird und dann so in dieser Art, wie das, es ist irgendwie, dann fühlt sich auch wieder an, falsch an. Also wenn man ja. das, wenn ich das so von außen mir dann angucke, wie man sich das anguckt, dann ist es irgendwie ja auch wieder so ein, genau die gleiche Situation. Und ja, da, ich weiß nicht, da muss ich auch George Orwell so ein bisschen die, da geht es halt in so eine Richtung so ein bisschen so, dass man da drüber nachdenkt, wie das, dieses Mittel benutzt wird.
Ja, Rolle der Massenkommunikation steht auch, ich fand auch, also die Zeitung kommt ja immer wieder und es gibt auch Journalisten, die da auftauchen. Das ist natürlich, die Zeitungen berichten eigentlich relativ wahrheitsgetreu die ganze Zeit. Also die Form von Propaganda, die wird es nicht verhehlt, dass Lüge ein Mittel ist der politischen Kommunikation. Das wird, glaube ich, sehr deutlich in dem Film. Mhm. Aber es gibt dann immer wieder so, ah ja, übrigens, der Schulz, der versteckt sich jetzt im Ghetto. Da sieht man so eine Zeitung. Oder also es gibt lauter Berichte und es wird so dargestellt, als weiß jeder jederzeit eigentlich, was passiert.
Ja, ist ja irgendwie absurd, dass es dann über all diese kleinen Sachen so eine Headline gibt.
Ja.
Dass er jetzt da sich versteckt und wo er jetzt genau ist und dass sie jetzt suchen gehen.
Gut, damals gab es kein Truth Social, kein X. Also Zeitungen hatten schon eine andere Rolle. Ich habe noch die Abendzeitung, damit man auch abends noch mal gucken konnte, was so passiert ist.
Ja, klar.
In der Schlussrede, das Signal, wodurch man merkt, dass er jetzt Chaplin ist, ist, er redet vom Lukas-Evangelium, vom Buch Lukas. Mhm. Aber es verrät natürlich, dass er jetzt nicht mehr der jüdische Barbier sein kann.
Der jüdische Barbier, der hat ja auch, er hat kein Statement bezogen, er hat sich auch nie für eine Seite entschieden, was er jetzt gut findet, was er schlecht findet. Er hat ja nicht mal, also er hat nicht unterschieden zwischen Freund und Feind, er hat nicht mal unterschieden zwischen Mann und Frau, als er die Hanna dann rasieren will. Mhm. Also er ist ja völlig frei losgelöst, aber in der Szene ist er ganz klar und direkt. Ja, es kann auch eine Zerstreutheit sein, ja. Das stimmt.
Ey, was ich bei der Schlussrede mir noch sehr einprägsam fand, ist, sie ist sehr universell, aber sie ist auch super zeitlos. Faschismus ist eine antimoderne Bewegung. Damals ging es gegen die Industrialisierung. Ich würde sagen, das Aufkommen rechter Bewegung heutzutage ist auch wiederum eine antimoderne Bewegung. Und es geht viel um Digitalisierung. Und wenn man heute, jedes Mal, wenn der über Maschinen redet, einfach über das Internet oder irgendeinen ähnlichen Begriff reden würde und es austauschen würde, dann würde das immer noch funktionieren.
Absolut. Es ist ja immer das Streben nach Perfektionierung und Weiterentwicklung.
Dass diese Musik von Wagner so ein Kontinuum ist zwischen den beiden Szenen, deutet ja darauf hin, dass sich Chaplin dem bewusst ist.
Ja, da geht es dann so ein bisschen in die Deutung. Also da weiß man nicht genau. Ich finde generell, finde ich schwierig, gerade bei der Schlussszene, ganz klar zu deuten, wie er das gemeint hat. Vor allem, weil es natürlich über 80 Jahre her ist.
85 Jahre, schon verrückt, gell?
Ja, eben. Also ist eine komplett andere Zeit.
Schon beeindruckend, dass ein Film, der 85 Jahre alt ist, noch so aktuell wirken kann.
Deswegen das so direkt zu interpretieren, wie er das gesehen hat und was seine Absicht dahinter war, finde ich schwer. Aber dafür kann man es ja selber für sich, wie kommt es bei mir an? Ich glaube, das ist viel wichtiger, das jetzt gerade vor allem in der aktuellen Zeit dann eben zu überdenken und da nochmal drüber nachzudenken, wie wirkt das auf mich und was macht das mit mir? Was wäre Wagner der Moderne?
Hans Zimmer.
Ja, geht auf jeden Fall in so eine Richtung, dass so Emotionen transportiert
werden. Sehr stark Emotionen und immer maximal, boom. Ja. Ja, vielleicht Hans Zimmer. Ich finde, Wagner ist ja auch mehr als nur ein Musiker, sondern auch eine politische Figur mit dem, für was er steht. Und das finde ich, da fällt mir jetzt kein Äquivalent ein. Wäre vielleicht auch tatsächlich dann eher eine Form von Massenkultur. Beyoncé.
Taylor Swift. Da geht es ja auch über die Musik hinaus. Aber das ist was anderes. Das geht in eine andere Richtung. Also ich dachte nur, was Wagner ist ja klassische Musik und dieses Pompöse, was so viele Bedeutungen haben kann, ist, glaube ich, schwer anders zu transportieren als über klassische Musik. Wobei ich auch über Rammstein zum Beispiel in alle Richtungen Interpretationen wahrgenommen habe. dass manche sagen genial und andere ja. aus Gründen kritisch dem gegenüberstehen. Also, dass du ein Musikwerk hast, was einfach ganz unterschiedlich interpretiert werden kann. Vielleicht, wenn ihr jetzt denkt, hey, warum kommen die nicht da drauf, dann schreibt uns das doch auf filmclub-podcast auf Instagram oder info@filmclub-podcast.de auf E-Mail, auf den Channels.
Ich würde gerne eine von den Reden von Hinky analysieren. Das ist die erste Rede. Ich habe zwei Audioschnipsel mitgebracht und spielen wir doch mal den ersten ein.
And only the voice of Hinkle was heard.
Hey, der Strafkitzhüttensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lagerwirten und der Saukraut. Hey, der Flütensack der Flerten, ein Tomenier wie sein Straff, und der Blitzensack der Klütz. Hey, Iffleiner Straff mit der Ach. Ballone. Balloni war ein Stritz mit seinen Elten, seit der Hüten. Ein der Straff mit seiner Klatsch. Ey, der Stratz mit Sekretenten da. Mit seiner Tratsch mit Skitten. Meine eine Täter wieder straffen. Die straffen, sie straffen.
Adenoid Hinkle has just said, yesterday Tomania was down, but today she has risen.
Auch die Übersetzung noch am Ende.
Was ist dir aufgefallen?
Was ja offensichtlich ist, für uns zumindest, es sind mehrere deutsche Gerichte. Mhm. Und also es gibt ja, keine Ahnung, immer wieder hört man von, also Amerikaner, die versuchen Deutsch zu sprechen. Das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Deutsch muss für...
Wiener Schnitzel, Wurst, Sauerkraut.
Genau, Sauerkraut. Deutsch muss für Amerikaner, aber auch für andere super hart klingen. Und kann ich auch verstehen, das ist bestimmt so. Dass er das jetzt aber so in seiner Rede benutzt hat, muss ich sagen, ist ja auch irgendwie spannend, weil für Amerikaner in dem Film ja gar nicht so viel, also die hören es ja gar nicht so raus wie wir, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass man das, wenn man jetzt nicht Native German spricht, nicht so aktiv raushört, dass es jetzt Sauerkraut und Wiener Schnitzel, gut, Wiener Schnitzel ist noch sehr offensichtlich.
Klar, ich glaube, es ist offensichtlich, dass es eine Kauderwelsch-Sprache ist.
Ja, aber es ist ja keine Kauderwelsch-Sprache, es ist ja Deutsch.
Ja, aber es geht nur darum, um die Art und Weise, wie es transportiert wird. Es geht um die Manipulation. Es geht gar nicht um den Inhalt.
Ja.
Also insgesamt der Hinky, vielleicht sollten wir nicht Hinky sagen, weil das klingt so verniedlichend, als wäre das irgendwie.
Hinkel.
Ja, Hinkel. Also wäre das unser Kumpel, ist er nicht.
Nee.
Aber er kann, normalerweise spricht er ja ganz normal. Ja. Aber wenn er redet, wenn er versucht wird, dann spricht er nur noch in dem Kauderwelsch Deutsch. Oder wenn er wütend ist, das sind die beiden Momente, dann macht das eigentlich gar keinen Sinn mehr, was er sagt. Das ist inhaltlich komplett leer.
Ja, voll.
Und was auch transportiert ist, wenn man eine Übersetzung macht vom Deutschen ins Englische, dann hat man so einen ganz langen Text im Deutschen und dann so ganz klein im Englischen. Mhm. Das wird natürlich damit, dieser Witz wird damit gespielt, dass wir ihn irgendwie 40 Sekunden reden hören und dann eine ganz kleine, ein Satz eigentlich.
Ja.
Aber gleichzeitig wird auch die Rolle der Presse damit, weil das ist ja eine englische Übersetzung in dem Fall. Also das heißt, jemand über See oder jemand, der politisch nicht beeinflusst wird, die das einfach viel zu normalisiert, was da gerade passiert, die das nicht einordnet. Das zeigt, wie wichtig das ist, bei einer Presse.
In Kontext zu setzen. Aber es wird einfach nur direkt übersetzt.
Es wird verharmlost, weil später gibt es eine Szene, da wird viel mehr direkt übersetzt, da läuft er dann so zum Auto und da kommen dann so Mädchen und dann sagt es so, okay, ein Mädchen, das eine Blume gibt, zwei Mädchen, das zweite Mädchen gibt eine Blume, das dritte Mädchen gibt eine Blume. Da wird alles ganz genau gesagt.
Mhm.
Und da ist super viel Text für all das, was passiert und ist komplett belangloser Tratsch-Zeitungs-Bullshit.
Ja.
Aber wenn es wirklich um das geht, wo es um die Zukunft der Welt geht, da wird das so runtergetan und ganz kurz zusammengefasst. Also die Rolle der Presse und die Rolle der Sprache sind, finde ich, zwei Elemente. Ja. Ich habe noch einen zweiten Teil aus der Rede mitgebracht.
Wir sehen der Arien und nach Tatschuten. Tatschuten. Und der Striff, das Sauerkraut mit der Tatschuten. Und der Leberwurst mit der Tatschuten. Ey, der Flützensack Feinder mit der Tuten, ey, der Flützensack der Klärten, der Strengelchen mit der Hultensack der Fläten, und der Blätzensack der Elten, Besick, Bitak! Tatschuten! Tatschuten!
His Excellency has just referred to the Jewish people.
Wow. Das haut hart rein am Ende.
Ja. Was ist dir hier aufgefallen?
Also es war eine ganz andere Art der Sprache.
Ja.
Ja, er hat ganz andere Wörter benutzt, ganz andere.
Es sind eigentlich nur noch Tierlaute.
Genau, er macht, er geht er in so ein Brummen, Grunzen und die Übersetzung ist dann, er redet über die Jewish People.
Also die Sprache ist noch mal härter. Es gibt sogar auch in dieser Kauderwelsch-Sprache
noch von Hinkel Abstufungen.
Gibt es verschiedene Abstufungen. Da gibt es auch eine Logik innerhalb der Kauderwelsch-Sprache.
Ja.
Und es wird noch härter und die Sprache ist noch gewaltvoller, auch wenn wir natürlich nicht wissen, was er sagt, aber wir wissen es ganz genau, ohne dass er es sagt, einfach nur wie er es sagt, dass es furchtbar sein muss. Und gleichzeitig ist dieser Gegensatz, dass in dem Moment, wo es einfach so wirklich komplett unverständlich ist, da kann man keinen Schnitzel mehr erkennen oder so, dass es jetzt Deutsch ist, das ist der Moment, wo die ihm am meisten zujubeln.
Beeindruckend, diese Abstufung.
Und diese Abstufungen, die werden dann über den ganzen Film eigentlich dann verwendet. Das ist bei Hinkel zwei verschiedene Formen von nur normal wütend und es geht um und dann der komplette Hass gegenüber Juden vor allem.
Er spricht ja auch der Frau gegenüber so. Da
genau.
Kommen genau die gleichen Laute.
Wie sich die Figuren, die beiden Hinkel und der jüdische Friseur, wie die sich spiegeln. Da ist zum Beispiel der Umgang mit Frauen.
Absolut.
Es wird eine Vergewaltigung eigentlich angedeutet oder zumindest möchte sie vergewaltigen. Und dann gleichzeitig der Friseur, der liebevoll umgeht. Ja. Die versucht da zu rasieren.
Ja, absolut. Einfach eine ganz andere Art. Was hast du noch gesehen an Unterschieden?
Erstmal, was sind dir Unterschiede noch aufgefallen?
Bei Hinkel finde ich einfach generell so die Art, wie er als Diktator dargestellt wird. In einem Block wird so ganz viel abgearbeitet. Also er ist so sehr busy, muss immer da sich hinstellen für sein Porträt und dann irgendwie Telefonate. Also er versucht so richtig zu porträtieren, wie sieht es eigentlich aus, als wenn man so ein Diktator ist und sich da so selbst inszenieren möchte. Steht da sehr lange vorm Spiegel und übt.
Der Spiegel übrigens, der ein Aktenschrank ist. Also von außen Aktenschrank, also es ist eigentlich nur die Simulation von Arbeit. Eigentlich passiert hier nichts Kompetentes, es ist alles nur Kulisse für den eigenen Narzissmus.
Ja, genau. Gleichzeitig, der Barbier umgibt sich mit Menschen und geht auch drauf ein. Es ist ja, hilft dem Schulz und es ist ein Wechselspiel, es ist irgendwie. Es geht nicht nur um ihn selbst, sondern er sieht die anderen Menschen. Es ist Empathie. Also da ist so ein absoluter Kontrast auch in dem Bereich.
Ein weiterer Kontrast wird auch gegengeschnitten. Wenn der Friseursalon brennt, dann geht er zurück und Hinkel ist am Klavier. Und er kann das jetzt nicht komplett genießen oder so, aber er gibt sich irgendwelchen großen Dingen hin, während gleichzeitig in der Welt da draußen furchtbare Dinge passieren.
Ja.
Ein offensichtliches Ding ist auch, der jüdische Friseur hat keinen Namen.
Ja.
Der ist jedermann. Es könnte jeden treffen, es ist komplett willkürlich.
Ja. Und er heißt Adenoid Hinkel. Vollgesetzt.
So, aber der Friseur repräsentiert sozusagen alle, die einfach nur noch entmenschlicht wurden, die einfach keine Bedeutung mehr haben in der Welt von Hinkel, weil die ganze Welt geht nur um Hinkel.
Damit wir über sie auch gesprochen haben, die Rolle von Hannah, gespielt von Paulette Goddard, wahrscheinlich Hannah, benannt nach der Mutter von Charlie Chaplin, die ebenfalls, oder vielleicht, auf jeden Fall ist da eine, ist da,
finde ich ein bisschen creepy.
Es ist ein bisschen strange,
weil
eine Liebesbeziehung stattfindet.
Genau, zwischen den Schauspielern Charlie Chaplin und Paulette Goddard, die waren verheiratet zu dem Moment.
Genau.
Deswegen finde ich es ein bisschen komisch, die nach seiner Mutter zu benennen.
Ja. Ich weiß nicht, ob das bewusst war, aber Paulette Goddard in der Rolle, der auch in dem Film der Beziehung oder der Love Interest, ja, die aber auch mehr ist und die ja auch Initiative zeigt, als sie bei allen die Münze einbackt und sagt, ihr seid doch bescheuert, was ihr macht. Also sie ist nicht nur beiläufig und sie ist nicht nur die Verlobte von Charlie Chaplin, sondern in dem Film auch ein bisschen Agency finde ich schön.
Trotzdem, den Bechdel-Test würde der Film nicht bestehen?
Nee, es gibt keine andere Frau.
Doch, es gibt diese Szene, wo sie schön gemacht wird für das Date. Da ist so eine andere Frau, das glaube ich, die...
Aber sie reden nicht.
Doch, ich glaube, sie reden, wie sie aussieht.
Okay, na gut.
Aber es hat nichts.
Es reicht jetzt nicht unbedingt.
Nein, es reicht nicht für den Bechdel-Test. Ja, sie war eine von den vier Ehefrauen von Charlie Chaplin. Ich finde, hier kann man auch mal erwähnen, die war die einzige Frau von Charlie Chaplin, die beim Zeitpunkt der Hochzeit nicht ein Kind war, weil die anderen waren alle so 17, 18. Das sollte man, denke ich, im Kontext von Hashtag MeToo, da würden wir anders über Chaplin sprechen, wenn das heute stattfinden würde, und es ist gut so.
Mhm.
Sie hat danach geheiratet, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, wie der mit Vornamen heißt, aber Remarque, den Schriftsteller, der im Westen nichts Neues geschrieben hat.
Ach,
den
was?
Hat sie danach geheiratet.
Das ist ja passend, im Westen nichts Neues.
Genau.
Auch ein Film, der sich mit dem Ersten Weltkrieg befasst.
Mhm.
Und ja.
Was mir sehr gefällt, und ich glaube, das funktioniert besser in der Zeit, in der es Ton gibt, ist, dass sie als Frau Slapstick-Humor zeigt. Die Szene, manche sehen die kritisch, wenn sie mit der Bratpfanne die Nazis da ins übersteckt. Natürlich sind diese Szenen, das sind die Szenen wahrscheinlich, die Charlie Chaplin bereut, weil die super unrealistisch sind. Und wenn jemand sowas machen würde, dann würde jemand sofort tot sein. Ja? Also, dass sie sowas überleben kann, ist das zur damaligen Zeit. Das wusste Charlie Chaplin wahrscheinlich nicht, als er den Film produziert hat. Deswegen finde ich, in dem Kontext kann man die Szene dann trotzdem genießen.
Mhm.
Aber was mir gefällt daran ist, ich glaube, in dieser Slapstick-Zeit der Stummfilme, so Dick und Doof, Lauren Hardy, das hat nicht so oft so gut funktioniert mit Frauen, weil es natürlich ein bisschen komischer ist, ne, wenn der Frau diese körperliche Gewalt, also wenn man jetzt der Frau eins mit der Bratpfanne überzieht, dann ist es nicht so witzig, wie wenn jetzt da in dem Fall Charlie Chaplin eins übergezogen bekommt und dann läuft er so komisch und tanzt mehr oder weniger eine Weile. Diese Art von Humor, die Stummfilme sehr auszeichnen, die haben nicht so gut funktioniert mit Frauen, und ich finde, dass man hier total sieht, dass sobald sie sprechen kann, das nochmal eine komplett andere Dimension hat.
Ja, generell einfach viel mehr Tiefe und dadurch nicht nur so ein Beiwerk ist, weil sie eben auch im Bild ist und irgendwie so ein Wechselspiel entsteht, sondern tatsächlich auch selbst in dem Film was bewirken kann.
Und sie ist die moralische Stimme des Films, sie ist symbolisiert das Opfer, aber auch die Widerstandskämpferin. Also dieser Schlussshot, da wo sie in die Ferne guckt, das könnte auch beste sowjetische Propaganda sein. Die Bäuerin, die Arbeiterin auf dem Land, und jetzt wird angepackt.
Ja, sie ist auch auf dem Cover mit drauf.
Synchronisiert von Hannelore Schroth, ich habe mir die deutsche Version anguckt. Hannelore Schroth hat auch in Nazi-Deutschland Filme gedreht und stand 1944 auf der gottbegnadeten Liste des Reichsministeriums. Hat also nicht eine unbedingt positive Vergangenheit in dem Bezug.
Mhm.
Wo wir in den Stimmen sind, Charlie Chaplin, synchronisiert von Hans Hässling. Kennt man von den drei Fragezeichen öfters, unter anderem Mr. Prentice im Karpatenhund.
Auch eine sehr gute Referenz.
Kann man da den Charlie Chaplin hören. Was würdest du sagen, war die Funktion, dass der Friseur diese Amnesie hat? Was hat das für dich bedeutet? Was hat das ausgelöst?
Dass er nichts erkannt hat und auch gar nicht so genau wusste, wo bin ich, wofür stehe ich. Er hat keinen Unterschied gemacht. Dieser ganze Krieg und alles, was damit zu tun hatte. Also es war völlig egal. Und eine schöne Eigenschaft, also diese Amnesie, die man vielleicht manchmal jetzt selbst auch gerne erreichen würde, das ist eher so Richtung, dass es eine Eigenschaft war, die ihn geprägt hat und die Figur auch so ein bisschen ausgemacht hat, dann ein Teil. Und ansonsten für den Film war es eher so diese Begegnung ja mit dem Schulz wieder und dass er ja dann von dem Schulz sozusagen begnadigt wurde oder er ihn erkannt hat und gesagt hat, hey, komm mit. Das war dann eher relevant in dem Zug.
Stell mir vor, du hättest heute eine Amnesie und bist jetzt nicht Trump, 10 Millionen Deutsche wählen AfD und du wirst es alles nicht. Wäre doch eigentlich voll schön.
Wo muss ich unterschreiben? In welches Flugzeug muss ich steigen?
Ja, das wäre echt gar nicht so schlecht tatsächlich. Ich glaube hier, das ist nicht normal, was da passiert. Und die anderen Charaktere müssten das natürlich irgendwie schon als Realität annehmen. Und diese Rolle kann das halt ablehnen komplett.
Ja, genau. Er kann das irgendwie so völlig ablegen. Ja.
Welche Mittel nutzt Chaplin, um Faschismus und Diktatur zu entlarven?
Also entlarven meinst du aufzuzeigen?
Mhm.
Gute Frage. Ich habe jetzt keine aktiven Bilder dazu. Ich würde sagen, insgesamt, also der Film einfach in ganz vielen kleinen Elementen taucht das auf, diese Kritik. Was hast du gesehen? Vielleicht hilft mir das.
Einmal visuell weiß ich, dass Chaplin so als Vorbild, nicht als Vorbild, aber hat sich als Inspiration das Werk von Leni Riefenstahl angeschaut, vor allem Triumph des Willens, eines der bekanntesten Nazi-Propagandafilme. Und da benutzt sie ganz stark Kameraeinstellungen, die Hitler als mächtig und stark von unten und so. Und er nutzt das komplette Gegenteil oft. Mhm. Also gerade in der Balance-Szene am Ende, wenn er auf den Tisch fällt und man sieht diese Hose und von oben, er wirkt total schwach und klein.
Mhm.
Ein bisschen spielt er ja auch damit in dieser Begegnung mit Napoloni,
ja,
mit den Größen und so. Und das, er versucht das immer das aufzulösen.
Immer dieses Wechselspiel von beiden, dass Hinkel immer versucht, ihn so ein bisschen klein wirken zu lassen.
Mhm.
Und er hat es nötig, irgendwie ihn so herabzusetzen, um selber größer zu wirken. Und es geht aber eigentlich immer schief. Dadurch wirkt er aber immer dann noch kleiner als so schon. Und es ist schön gemacht, auch vor allem beim Friseur dann, als sie dann diese Stühle haben und dann sich gegenseitig immer weiter hochpumpen, um noch über dem anderen zu sein.
Mhm. Einmal wird Napoloni gratuliert, so irgendwie, dass er 100 Meter in einer Minute geschwommen ist. Ich glaube, es ist 100 Meter in einer Minute.
Mhm.
Ich hatte ihm das nachgeguckt und das war damals ungefähr der Weltrekord. Also ist völlig klar, dass es nicht stimmt.
Ja.
Es ist einfach es ist so klar, alle wissen, dass gelogen wird, andauernd.
Für mich auch wieder so ein Kinderverhalten auch. Also so, guck mal, ich kann so und so schnell und ich bin schon so alt. Und also so.
Besser zeigt eine 5.
Ja, sorry. Kurz vergessen, dass wir einen Podcast machen. Also immer so dieses sich vergleichen, also was als Kind ja vielleicht normal ist, weil man irgendwie in einem Prozess des sich kennenlernst ist. Aber wenn man ein Diktator von einem Land ist, dann halt nicht mehr so ganz normal und dann wirkt es einfach total abstrakt und absurd. Und das hat Charlie Chaplin da sehr schön aufgezeigt, ja.
Er macht halt den Faschismus super schwach. Und es basiert ja immer auf Stärke. Es wird ja immer dieses dumme Gerede von, einer macht mal die Ansage oder ein starker Liederführer setzt das Wort, wie ihr es wollt. Wie völlig sinnlos und dumm das ist. Es wird die ganze Zeit gezeigt. Es gibt diese ganze Haptischkeit von den Uniformen. Ne? Also wie oft werden Hitler irgendwelche Uniformen oder Mäntel übergelegt? Teilweise mehrfach hintereinander kriegt er irgendwelche Mäntel angelegt. Oder dann hat er da mal einen und ist eigentlich total ungeschickt alles.
Ja, es ist nicht praktisch. Als er dann diesen nee. Mantel, oder ist ja fast eine Decke eigentlich,
ja.
Hat er dann und dann will er was nehmen und es klappt nicht und
genau, oder die ganzen Auszeichnungen.
Ja.
Ne? Also du weißt, okay, wo tue ich die hin? Und, also dann sind es so viele und was heißt die eigentlich? Also
ja.
diese ganze Blödigkeit dahinter.
Ja, auch wie absurd dieser kleine Mann in diesem großen Haus ist. Also einfach so diese, wenn man sich so fragt, was macht der so und so, Putin, kann man jetzt viele einsetzen, was macht der eigentlich, wenn der zu Hause rum ist und so. Und das wird da so dargestellt und total ins Lächerliche gezogen, wie absurd auch manche Eigenheiten sind.
Man muss sich Putin oder Trump oder diese Herrscher als ganz schwache Herrscher vorstellen. Das ist so klein, wenn man, da gibt es ja dieses Putin, wie der so an dem ewig langen Tisch sitzt und dann sitzt da über ganz hinten ein kleines Männchen. Ne?
Also ist genau diese Situation, wie auch da mit dem Stuhl, dass der Stuhl so klein ist und dann der Italiener da, Napoloni, da so reinfällt, weil der so tief ist.
Dass Trump immer sagen muss, was er alles wie toll gemacht hat. Der kann da nicht einfach nur über inhaltlich was reden, der muss sich ja immer noch mal groß machen. Ne? Also man muss sich diese autoritären Herrscher als komplette Loser vorstellen. Und das sind sie einfach auch. In dem Film der funktioniert nicht so, wie es von angepriesen wird. Ne? Die sind bei dieser Militärparade und dann sagt er so, oh, das sind meine Flugzeuge. Dann stürzen sie ab, ah nee, waren doch deine. Oder ja. Die ganze Zeit geht es um irgendwelche Erfindungen keine einzige Erfindung funktioniert. Nichts funktioniert.
Habt ihr auch den Panzer, mit Propeller, wo sind eure Propeller?
Ja, und keiner kann sagen, ich habe das nicht. Keiner kann irgendwie eine Schwäche eingestehen. Ja. Weil sie alle nur noch mal größer den Gorilla machen müssen.
Es ist so absurd. Es ist dann so ein Machtgezeige, hier mein Land, dein Land und ich muss jetzt zeigen, wie toll ich bin als der Führer meines Landes. Aber es ist so unwichtig, wenn man dann den Vergleich hat zu dem Barbier, der dann eben sein Leben führt und seine Probleme hat im Alltag. Und also es ist so, dieser Kontrast, der ist einfach so enorm.
Ja.
Es ist so weit weg voneinander. Es ist ein Puppenspiel.
Hallo Jesse, hallo Gösta, wir haben gehört, ihr redet heute über den großen Diktator und eigentlich müsste ich mit diesen Worten schon Johannes das Feld überlassen, weil er ist wahrscheinlich der größte Charlie Chaplin-Fan, den man sich vorstellen kann, aber ich halte ihm jetzt einfach mal kurz den Mund zu und sage, natürlich ist Charlie Chaplin ein großartiger Regisseur und natürlich ist der große Diktator ein ganz fantastischer Film. Ein Film, der, du darfst gleich, 1940 entstanden ist, als es noch nicht selbstverständlich war, dass die Amerikaner Nazis bashen. Das war noch vor der Zeit der großen Propagandafilme. Und Charlie Chaplin hatte auch Probleme.
Charles Chaplin!
Ja.
Charles Chaplin!
Hatte auch tatsächlich Probleme mit seinem Film Vertrieb zu finden, weil einige Kinos gesagt haben, ey, du, wir können diesen Film nicht spielen. Wir haben hier Deutsche oder wir haben den Nazi-Sympathisanten. Wenn wir den Film spielen, können wir unser Geschäft gleich zumachen. Aber unabhängig davon, was für eine tolle Mischung aus Komödie und Tragödie, oder?
Das ist mir alles weggenommen.
Tut mir leid. Sag was zum Tanz. Mit der Weltkugel.
Tanz mit der Weltkugel, das ist das berühmte Bild, das kennt jeder. Es gibt eine ganz großartige Sequenz, wie er den ungarischen Tänzer von Brahms benutzt, um als Barbier, als kleiner Tramp zu rasieren. Und er macht das wie zufällig zur Musik und es ist eine großartige Sequenz. Und ich habe als 16-Jähriger zu Hause gesessen und habe gesagt, ich bin jetzt der größte Brahms-Fan. Und habe nur noch Brahms gehört, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, wie geil. Und das war mein Lostreten in dieser Art von Kunst. Und irgendwie hat Chaplin mich in alle Richtungen gestoßen, was Kunst betrifft. Und ich finde es ganz, ganz toll. Ich bin Chaplin für immer dankbar dafür, dass er mir in meiner richtigen Zeit die richtigen Sachen gezeigt hat, als Jugendlicher und als Kind.
Und wie fantastisch, dass er hier seinen Tramp aus der Stummfilmzeit nimmt, die klassische Slapstick-Figur.
Ja.
Und in dieses grauenvolle Szenario setzt, die Nationalsozialisten kommen an die Macht.
Ja, und das ist das ultimative Sacrifice, ne, muss man sagen, weil der Tramp war ihm heilig, ne? Der Tramp hat nicht geredet, der Tramp war in größtenteils so in sentimentalen Kurzfilmen, die jetzt nicht so explizit politisch waren. Also er war immer so ein bisschen politisch, muss man sagen. Das haben sie, die Amis ihm ja auch irgendwie übel genommen. Und mit der große Diktator war das ja auch besiegelt. Die haben ihn ja rausgeworfen dann. Chaplin wurde aus Amerika ausgewiesen, weil sie gesagt haben, das ist uns zu the Red Scare, ne? Du bist uns zu kommunistisch oder was.
Und das ist auch die Zeit, in der er dann angefangen hat, seine politischen Botschaften in seine Filme vor allem an die Enden zu packen. Wir haben über Monsieur Verdoux geredet, eines seiner Spätwerke, wo er das auch macht.
Ja.
Und hier gibt es natürlich diese ganz berühmte Szene, wo er in der im Kostüm des Diktators dasteht und eine Rede halten soll.
Ganz am Ende.
Und dann aber aus der Rolle des Diktators raustritt, aber auch aus der Rolle des Tramps raustritt und als Charlie Chaplin diese Rede hält.
Charles Chaplin.
Die eine wirklich bewegende Friedensrede ist.
Ja, also ein Appell an die Menschlichkeit. Ich glaube, immer noch die beste Rede, die du heute im Internet finden kannst.
Ja, auf jeden Fall. Gänsehaut, immer noch.
Ich hoffe, ihr findet den Film genauso toll und habt nur gute Worte für ihn übrig, sonst komme ich nämlich und lynche euch. in diesem Sinne, hier, das waren Florian und Johannes aus dem Muss-Man-Sehen-Podcast. Euch noch viel Spaß damit. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Wenn man Spaß gehabt hat beim Gucken von The Great Dictator, was sollte man dann sich unbedingt noch angucken, Jesse?
Auf YouTube, da gibt es eine Dokumentation, The Tramp and the Dictator. Ich würde die tatsächlich gar nicht uneingeschränkt empfehlen, aber es gibt ein Behind-the-Scenes-Material von dem Bruder von Charlie Chaplin, von Sidney Chaplin. Wenn ihr das gesehen habt bei dem Tanz, ab da könnt ihr eigentlich ausschalten, dann ist langweilig. Aber so einen Eindruck zu bekommen, wie dieser Film produziert wurde, das hat mich beeindruckt.
Mhm.
Und dann Dr. Strangelove und ich finde auch Jojo Rabbit kann man sehen. Beides stimmt. Filme, die sicherlich inspiriert wurden.
Ja, Dr. Strangelove auf jeden Fall. Das gleiche Thema mit Atomen. Ja, kam noch dazu. Wir Menschen können es halt, Machines, so viel dazu. Und dann würde ich noch 1984 hinzufügen von George Orwell, ein dystopischer Film, der so ein bisschen in die Richtung ja, Überwachungsdiktatur geht.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ja, da geht es auch so ein bisschen einfach um diese, das zu reflektieren, so diese Absurdität. Und ich glaube, das lohnt sich.
Cool.
Ja, jetzt hast du auch was zum Angucken.
Ja.
Und wenn ihr auch was habt zum Angucken, dann schickt uns das gerne an filmclub-podcast über Instagram oder info@filmclub-podcast.de. Tja, es war mir eine Freude, heute mit dir über The Great Dictator zu sprechen.
Und ich bin gespannt, was das Festival uns zu zeigen hat.
Genau. Meldet euch, was ihr gerne davon hören wollt. Und bis zum nächsten Mal.